Das Thema der Predigt heute ist ein Leben von der Liebe bestimmt. Ich habe vergessen, dir vorher die Bibelverse zu geben, aber du bist ja schnell. Der Bibelvers dazu stammt aus 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Ich lese die euch mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Erster Korinther 16, 13 und 14. Ich kann es auch nochmal vorlesen. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. So, eigentlich können wir jetzt hier einen Punkt setzen und sagen, ist ja eigentlich ganz eindeutig. Geh mal heim. Paulus ist ja immer ein Freund deutlicher Worte. Ich finde diesen Vers für mich persönlich sehr herausfordernd. Gottes Motivation, sich klein zu machen, in diese Welt zu kommen und in ihr zu leiden. Jesus hat in dieser Welt gelitten. Und die Motivation dahinter war Liebe. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass. Gottes Motivation war immer Liebe. Jesu Motivation, sich hinzugeben bis zum bitteren Ende, war immer Liebe. Und in allem, was er getan hat, war er von Liebe getrieben. Sich von Menschen berühren zu lassen. Ich habe mal in die Interlinear-Übersetzung geschaut zu diesem Text und dabei herausgefunden, also das ist die Übersetzung, wo man den griechischen Text hat und dann steht Wort für Wort übersetzt der deutsche Text drunter. Und sowohl im Korinther-Text als auch im Markus-Evangelium, wo Jesus nach dem höchsten Gebot gefragt wird. Die Leute kommen zu ihm, wollen ihn ein bisschen herausfordern und sagen, Jesus, was ist denn das größte Gebot? Und Jesus sagt, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist, und du sollst deinen Mitmenschen lieben mit allem, was du bist. Und das Spannende ist, dass in allen drei die Liebe, dass da Agape steht. Und das ist ein Wort, das natürlich mit Liebe übersetzt werden kann, das aber viel, 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 viel mehr enthält. Das ist nämlich ein Wort, das enthält Gnade. Es enthält Mitgefühl. Es enthält Barmherzigkeit. Wenn man im Lexikon nachschaut, haben wir ein wirklich teures Lexikon stehen im Büro. Wenn man da nachschaut, steht Agape, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Nächstenliebe und so weiter. Das heißt, dieses Wort enthält noch viel mehr. Da schwingt ganz viel mit. Aber was ich sehr spannend dabei finde, ist, dass Agape offensichtlich Liebe ist, die sich verschenkt. Liebe ist, die bedingungslos ist. Liebe ist, die nicht mich primär abfüllt, sondern die auf den anderen blickt. Liebe, die nicht auf den eigenen Vorteil bedacht ist, sondern zuerst an andere denkt. Liebe, wie Jesus sie personifiziert hat. Jesu Leben war immer auf andere ausgerichtet. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, mit dem man, der vergleichbar mit Jesus wäre. Es gibt niemanden, der so selbstlos war wie Jesus, dem es nie um sich ging, sondern immer um die Not der Menschen. So sehr, dass es ihm wehgetan hat, dass er Schmerzen hatte, wenn er konfrontiert war mit dem Leid. Und deshalb sagte ich, Gott, der in die Welt kommt, sich klein macht und leidet aus Liebe. Und ich merke, das passt kaum in unser Weltbild heute. Dieses sich komplett verschenken, selbstlos sein. Selbstlos sein wird oft mit Naivität und Dummheit gleichgesetzt. Ist der doof, gibt sein letztes Hemd. Und stattdessen wird man immer wieder konfrontiert mit Sachen, wie man muss erstmal an sich selbst denken. Erst wenn es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Oder dieses auf sich selbst achten. Dieses mittlerweile sehr überstrapazierte Wort Achtsamkeit. Ich möchte das nicht wegreden. Hört das bitte nicht so. Achtsamkeit ist wirklich gut und auch wichtig. Und ja, wir müssen auch eine Seelenhygiene betreiben. Aber ich halte es für einen falschen Ansatz, zu glauben, dass wir erst komplett super sein müssen, bevor wir uns an andere verschenken können. Weil dann kannst du ja ewig warten. Dann faulen dir die Zehen beim Warten ab. Ich merke, dass ich muss erstmal dafür sorgen, dass es bei mir läuft und dass es mir gut geht und jetzt kann ich nicht, weil ich habe so viel auf der Agenda und so, dass das für mich persönlich oft eine Legitimation ist, mich zurückzulehnen. Oft eine Legitimation dafür ist, eigentlich meinen eigenen Vorteil im Blick zu haben. Und es geht mir oft so, dass meine Alltagsbelange mich so beschäftigt halten, mich wirklich so beschäftigt halten, dass ich fast gar nicht dazu kommen kann, an andere zu denken. Falls es euch anders geht, finde ich das super. Aber ich kann jetzt nur von mir reden. Mein Alltagsdriss, der mich so beschäftigt hält, dass ich merke, dass ich in dem ausgebremst werde, was mein eigentliches Ziel ist, nämlich Jesus ähnlicher zu werden. Dass ich merke, dass meine Form, die ich eigentlich haben möchte, nicht mehr stimmt. Wenn wir an dieses Cookie-Cutter-Bild denken, ne? Jesus, der Ausstanzer, der stanzt alle aus und dann sind alle wie Jesus und schmecken alle genauso toll. Und ich merke, da ist eine Diskrepanz. Und das zeigt mir Jesus schon. Ich erlebe Jesus dabei nicht anklagend. Das muss ich sagen. Ich erlebe Gott nicht als du bist aber hier jetzt, mach mal. Ich erlebe Satan als anklagend. Ein schlechtes Gewissen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ein schlechtes Gewissen kann einen noch mehr ausbremsen. Kennt ihr das, dass ihr so ein schlechtes Gewissen habt, denkt, ich bin so schlecht, dass man immer kleiner wird, immer mehr immobil wird und dann gar nicht mehr zu Potte kommt? Jesus klagt uns nicht an, Satan klagt uns an. Die Bibel spricht davon, dass Satan der Verkläger der Geschwister ist. Ich erlebe aber schon, dass der Heilige Geist sagt, hey, da ist noch mehr Leben. Da ist noch mehr Bewegung. Und ich glaube, ein Leben in der Fülle, dann denken wir ja automatisch an, ich formuliere es anders, da denke ich automatisch an Leben in der Fülle, bäm, Besitz. Also wir setzen Fülle oft mit Besitz und Wohlstand gleich. Oder maximal vielleicht mit Heilung. Also wir setzen das mit Dingen gleich, die unser Leben schöner und bequemer machen. Ich glaube aber, dass ein Leben in der Fülle noch viel, viel mehr bedeutet. Ja, ich glaube, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber wir erleben schon und noch nicht. Wir erleben, dass es uns in manchen Dingen gut geht. Wir erleben gleichzeitig, dass Jörns Haut nicht geheilt wird. Oder dass vielleicht auch mal am Ende des Monats die Finanzen nicht reichen. Das erleben wir auch. Ein Leben in der Fülle ist aber, glaube ich, losgelöst von Besitz und Wohlstand und mir geht's gut. Denn Jesus hat in der Fülle gelebt, obwohl er das nicht hatte. Er hat sich davon frei gemacht. Und Jesus hat gesagt, als er der Frau am Brunnen begegnet ist und ihr gesagt hat, hey, hier ist die Quelle des Lebens, und die Jünger sagten, jetzt musst du aber mal was essen, hat er gesagt, meine Nahrung ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und ich glaube, das ist Leben in der Fülle. Und wie sieht diese Fülle aus? Ich glaube, das ist nämlich dieses: Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und Liebe kann nicht um mich kreisen. Selbstliebe ist keine Liebe, sondern Liebe ist immer etwas, was Interaktion bedeutet. Liebe ist immer etwas, was sich verschenkt. Liebe ist immer etwas, was ich für andere habe. Liebe ist etwas, was ich gebe. Und die Fülle bedeutet, dass ich abgefüllt werde. Und dass, ich glaube, Fülle bedeutet, dass ich der Krug bin, der gefüllt wird und das weiterfließt. Ich glaube, das bedeutet Fülle. Nämlich in dieser Liebe zu wandeln und alles, was ich tue, davon bestimmen zu lassen. Dann bin ich automatisch aktiver. Dann bin ich automatisch nicht mehr auf mich selbst fokussiert, nicht mehr auf das fokussiert, was mich so beschäftigt halten möchte. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, dass niemand mehr Liebe hat als derjenige, der sein Leben für seine Freunde gibt. Jetzt können wir ja sagen, für meine Freunde kann ich das ja gerne machen. Ich finde es aber faszinierend, wen Jesus alles Freunde genannt hat. Er hatte zu seinen 12 Jüngern ja noch weitere Jünger. Also Jesus hat anscheinend in konzentrischen Kreisen gedacht. Eher so die Mitte, 12 drumherum, 70 drumherum und dann immer mehr drumherum. Und er spricht ja immer zu Leuten, die um ihn herum saßen. Und er sagt, ich nenne euch Freunde. So, und jetzt hat er das nicht nur zu 12 speziellen Mann gesagt, denn wir lesen das heute und wissen, wenn er denen den Auftrag gegeben hat und der das für uns auch gilt, dann gilt das auch wiederum auch für uns. Und das ist ein mega Beispiel dafür, wenn Jesus alles Freunde nennt, nämlich die, an die er sich verschenken möchte. Die nennt er Freunde. Und ich glaube, da darf bei uns so ein Umdenken beginnen. Bei mir darf dann Umdenken beginnen, dass ich mich nicht nur in die investiere, die mir ganz eng sind, mit denen es leicht ist, zusammenzukommen, mit denen ich gerne zusammen bin, die gerne bei mir pennen dürfen und so, sondern dass ich mich in die investiere, mit denen es nicht so leicht ist. Und dass ich mich auch da öffnen kann, sagen kann, das sind meine Freunde. Denn das ist, glaube ich, Liebe. Wenn ich es mir nämlich immer leicht mache, dann fällt ja immer Liebe für mich ab. Man kriegt ja auch ein bisschen was zurück und so, ne? So, oh, mir geht's gut. Aber ich glaube, dieses Selbstlose, dieses Barmherzigkeit empfinden, Gnade empfinden, Mitgefühl entwickeln, das geht viel breiter. Und da spüre ich für mich im Moment die Herausforderung, dass Jesus sagt, hey, Völke, wo stehst du da? Weil ich glaube, dass das ausschlaggebend ist, das Reich Gottes auszuweiten. Und was ich da wiederum sehr spannend finde, ist, dass Paulus immer an einen Zirkel an Menschen schreibt. Er schreibt das an eine Gemeinde. Er schreibt das immer an einen Kontext von Leuten, die in Beziehung zueinander stehen. Und deshalb empfinde ich so, dass wir das für uns annehmen können. Dass er sagt, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig, seid stark, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Unser Slogan in der Vineyard Köln ist Vineyard Köln, wir lieben, Punkt. Und ich glaube, das machen wir schon gut. Und gleichzeitig spüre ich aber so ein Ziehen zu merken, hey, da geht noch was. Dieses Ziehen, diese Einladung des Heiligen Geistes, da noch mehr einzusteigen, in diese Fülle, die er da vorbereitet hat. Und jedes Mal, wenn ich das tue, wozu er mich herausfordert, und diese Hürde nehme, ich bin tendenziell, man merkt es kaum, eher introvertiert. Ich komme mit mir selber gut klar. Ich habe aber gelernt, mich zu sozialisieren und mich zu öffnen. Aber ganz ehrlich, eigentlich brauche ich nicht so viele Leute. es können Wochen vergehen, bis ich gemerkt habe, mir reicht dann halt der Jörn und mir reicht so der kleine Kreis und bin ganz zufrieden in meiner kleinen Welt, die ich mir so mache, wie sie mir gefällt. Aber wenn ich diese Hürde nehme, weil Jesus gesagt hat, geht hin, dann merke ich, was Fülle bedeutet. Dann merke ich, was es für Jesus bedeutet haben könnte. Ist ja nur ein Hauch dessen, dass er sagt, meine Nahrung ist es, den Willen des Vaters zu tun. In der Aktion mit Menschen, in der ich Jesu Auftrag leben kann, merke ich, hey, wenn dann Strahlen auf dem Gesicht ist und ich sage, hier ist praktisch was, ich habe für dich eingekauft und ich segne dich noch. Und ja, das ist manchmal Überwindung. Diese Woche habe ich mich überwinden müssen. Wie gesagt, ich habe es manchmal, ich liebe Menschen, muss ich an dieser Stelle sagen, bevor irgendjemand diese Predigt online hört und sich denkt, boah, ist das ein Misanthrop. Nein, ich liebe Menschen. Das macht es mir leicht, in Gemeinde zu sein. Aber ich finde es auch schön, so einsam. Aber es ist für mich manchmal eine Überwindung, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil ich eigentlich wirklich schüchterner bin. Plus, es kommt noch dazu, dass ich echt in manchen Punkten etwas einen Sauberkeitsfimmel habe. Das ist natürlich herausfordernd, mit zwei kleinen Kindern zu leben. Ja, das ist es. Und ich habe diese Woche für jemanden eingekauft, und der war gar nicht so sauber. Aber meine Herausforderung war es, ihm, also er hat mir dann seine Hand hingehalten und ich konnte diese Hand nehmen und habe hinterher gemerkt, hey, früher wäre das für mich ganz schwierig gewesen, aber Jesus macht es leicht. Und ich habe gemerkt, was dieser Handschlag für ihn bedeutet hat. Und es hat mich so berührt. Es hat mich so berührt, hinterher ein Aufstrahlen zu sehen. Und er erzählt mir noch, er hat auch 5 Kinder und sitzt da und muss betteln und so. Und da habe ich gedacht, hey, das berührt mich so sehr, dass es mir nicht egal ist, sondern dass es mich begleitet. Und wenn Jesus uns diesen Auftrag gibt, dann hilft er uns auch. Denn wie gesagt, er ist derjenige, der uns als Krug abfüllt, sodass es weiterfließen kann. Und ich glaube, es kann nicht bei mir bleiben. Ich bringe dieses Beispiel gerne wieder. Wenn ich ein stehendes Gewässer bin und immer sage, oh, Jesus, füll mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Und ich kreise nur um mich selbst, dann kippt die ganze Bude und es stinkt. So ein kleiner Tümpel stinkt irgendwann mal abartig. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt im Sommer, dass ihr irgendwo an einen netten See fahren wollt und ihr kommt hin und denkt, ach du, meine Güte, was für eine Jauchegrube. Kleine Gewässer können unfassbar stinken, wenn sie kippen. Und deshalb ist die Herausforderung an uns, ein fließendes Gewässer zu sein. Dass wir die Fülle sind. Wir wollen immer Jesu Fülle erleben und gleichzeitig sagte, hey klar, du kannst Fülle erleben und Fülle sein. Und das hat gar nicht so viel mit Materiellem zu tun. Ein Leben von der Liebe bestimmt. Paulus schreibt, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und Jesus sagt, liebe Gott mit ganzem Herzen und gleichzeitig liebe deine Mitmenschen mit ganzem Herzen. Und damit haben wir komplett das ganze Gesetz erfüllt. Easy like that. Amen.
Amen. Amen.